Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Schön, dass du heute Abend da bist und schön, dass wir gemeinsam dieses Thema uns anschauen können in unserer aktuellen Serie Perspektive Ewigkeit und heute das Thema Segen oder Fluch. Und falls du das Wort Fluch in erster Linie mit diesen Instrumenten hier verbindest, darf ich dich beruhigen. Ich bin heute schon mehrmals angesprochen worden, dass sofort der Wirkreiz hochkommt, wenn man so unter schlechte Erinnerungen an die Schulzeit, wenn man solche Kästen sieht. Also keine Angst, es wird niemand zum Vorturnen animiert oder auch sonst niemand als Freiwilliger heute Abend missbraucht. Vielen Dank euch. Letzte Woche hat uns der Mike mit reingenommen in dieses Thema oder diesen Start von diesem Rettungsplan Gottes. Es ging um den Abraham. Und wer diese Predigt von letzte Woche noch nicht angehört hat, ermutige ich euch dazu, es lohnt sich wirklich zu schauen, wie Gott eigentlich mit diesem Abraham einen Plan startet. Und heute beim Thema Fluch oder Segen wollen wir da nahtlos anknüpfen. Gottes Ziel war es von Anfang an eigentlich, eine Verbindung zwischen Mensch und Gott zu haben. Und er hat die Menschen geschaffen, um Beziehung zu leben, auf Augenhöhe. Und wir Menschen haben aber gemeint oder meinen es immer wieder, schlauer als Gott sein zu müssen. Und so kam, und da komme ich jetzt das erste Mal zu meinen schönen Kästen, kam so diese Kluft zwischen Mensch und Gott. Und ich möchte es mal demonstrieren. Hier zwischen uns Menschen und Gott. Und seit vielen, vielen Jahren, seit es diese sogenannte Sünde, wie es die Bibel beschreibt, gibt, ist wie so eine Kluft zwischen Mensch und Gott. Und in der Bibel, ja, dieser Begriff Sünde hört sich ja immer irgendwie sehr krass an. Der Begriff in der Bibel ist Harmatia. Und Harmatia, vielleicht hast du es schon mal gehört, kommt eigentlich aus dem Bogensport. Es war damals so üblich, dass diese Bogenschützen herangegangen sind, den Bogen aufgezogen haben, um auf die Zielscheibe zu schießen. Und dann gab es so einen Waffenträger, der stand irgendwo daneben, neben der Scheibe. Und wenn er noch fähig dazu war nach dem Schuss, hat er entweder gerufen, Ziel getroffen oder eben Harmatia, Ziel verfehlt. Manchmal ging das vielleicht auch ins Auge und er war nicht mehr dazu fähig. Aber wenn er noch lebendig war, hat er dies dem Schützen zurückgerufen. Ziel verfehlt, Harmatia. Und nichts anderes heißt eigentlich der Begriff Sünde. Und als diese Sünde in die Welt kam, dieser Hohlraum, dieser Zwischenraum, dann hat Gott sich irgendwann überlegt, er muss oder er möchte einen Rettungsplan starten. Und letzte Woche, wie gesagt, ging es los mit Abraham. Er hat Abraham berufen. Und ich starte nochmal ganz kurz zum Thema Abraham. Ich habe heute ein paar Bibelstellen dabei und ich hoffe, ihr seid fit, gut ausgeschlafen. Aber ich glaube, dann können wir heute so diese Geschichte, diese rote Faden durch die Bibel entdecken und feststellen. Als die Sonne unterging, fiel Abraham in einen tiefen Schlaf. Während er schlief, befiel ihn eine schreckliche, dunkle Angst. Da sprach der Herr zu Abraham: Du sollst wissen, dass deine Nachkommen Fremde in einem fremden Land sein werden. Sie werden 400 Jahre lang als Sklaven unterdrückt werden. Doch ich werde das Volk, das sie unterdrückt, bestrafen. Am Ende werden sie mit großen Reichtümern von dort wegziehen. Du aber wirst ein hohes Alter erreichen und in Frieden sterben. Gott hat seinen Rettungsplan nicht vergessen und er kündigt dort Abraham schon an, was in Hunderten von Jahren passieren wird. Und er sagt zu Abraham: Ich habe dich berufen und ich möchte aber irgendwann ein ganzes Volk berufen. Und er kündigt hier schon an, dass dieses Volk Israel 400 Jahre lang in Sklaverei und Knechtschaft leben wird. Und so geht dieser Plan weiter. Von Abraham auf Isaak, Jakob und so eine ganze Reihe. Und da können wir über jeden der Personen heute eine Predigt halten. Aber mir geht es heute um diesen roten Faden, wo Gott von Anfang, von Abraham einen Rettungsplan entwirft, entwickelt, von dem auch wir dann profitieren werden. Und dann sagt er zu Jakob, einem weiteren Nachfahren, du sollst jetzt nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Und so kommt wird dieser Mann zu dem Israel, wie später das ganze Volk heißt. Und Jakob hatte 12 Söhne und einer von diesen 12 Söhnen war der Josef. Und dieser Josef war ein bisschen arrogant, deshalb hat er mit seinen Brüdern Probleme bekommen und die haben ihn dann kurzerhand einfach verkauft. Sie haben ihn weggegeben und dem Vater erzählt, der Sohn wäre tot. Und so kam dieser Josef nach Ägypten, in dieses Land, wo Gott schon Jahrhunderte vorher gesagt hat, dort wird dieses Volk mal geknechtet werden. Er war, Josef, dann relativ intelligent, hat es zu was gebracht, war dort am Königshof angesehen und bei einer Hungersnot hat er dann seine ganze Familie, seine Geschwister, seinen Vater nachgeholt. Und so kam diese Sippe in das Land Ägypten. Und am Anfang waren die Ägypter auch ganz begeistert von den Hebräern, von den Israeliten. Und irgendwann war dann der Josef gestorben, der Pharao war gestorben. Und so langsam haben die Ägypter Zweifel bekommen. Hey, was wollen diese Flüchtlinge bei uns? Ja, die nehmen uns unsere Jobs weg, die werden zu stark, die haben viele Kinder. Sie werden irgendwann uns überfallen und alle töten. Vielleicht sind die ersten Vorläufer der Pegida gegründet worden zu der Zeit. Ja, die Flüchtlinge, die müssen raus. Und was haben sie gemacht? Sie haben sie einfach als ihre Sklaven behandelt. Sie haben sie Frondienste leisten lassen. Sie mussten ihre Häuser bauen, Steine schleppen. Und dann haben sie sich erhofft, irgendwann hauen sie entweder es ab oder sie werden so schwach, dass sie uns nicht mehr gefährlich werden können. Aber die Israeliten waren stark und sie sind immer mehr geworden. Und Gott hat auch da seinen Rettungsplan weiter verfolgt, nämlich mit einem süßen kleinen Baby. Die Ägypter haben irgendwann mal gesagt, wir werden alle kleinen Kinder der Hebräer töten. Und die Soldaten sind von Haus zu Haus und haben alle kleinen Kinder bis 2 Jahre einfach abgeschlachtet. Und die Mutter eines kleinen Kindes war verzweifelt, sie hat Angst bekommen und hat sich überlegt, wie schaffe ich es, wie kann ich meinen Sohn verstecken vor diesen Soldaten. Und sie ging her, hat ihn am Anfang irgendwo ins Hinterzimmer gebracht und er war dort ruhig und irgendwann wurde er aber größer, ist lauter geworden und es funktioniert nicht mehr. Und die Mutter hat sich überlegt, was kann ich tun, was kann ich machen, bevor diese Schlechter das nächste Mal kommen. Und sie ging her. Und sie ist eingefallen, sie weiß den Platz, wo die Prinzessin von Ägypten zum Baden geht mit ihren Leuten halt. Und dann ging sie her und hat gesagt, mein Sohn ist so, so süß, ja. Ich werde ihn in ein Körbchen packen und lege ihn genau an diese Stelle. Und dieser Plan war ziemlich gut, als nämlich die Prinzessin ins Wasser stieg und dort dieses kleine, schöne, süße Baby sah, war sofort um ihr Herz geschehen. Sie hat gesagt, diesem Kind darf nichts passieren. Ich möchte dieses Kind bei mir aufnehmen. Und es war, das steht in der Bibel, war schon als Baby war dieser Mose ein sehr, sehr schönes Kind. Und wie das so ist, wenn ein Kind einen anstrahlt, so duzi, duzi, ja, man wird sofort, man ist sofort in dieses Kind verliebt und sie hat ihn mitgenommen. Und so bekam der Moses eine Erziehung am Hof in Ägypten. Er hatte geniale Schulbildung genossen, hatte eine Kindheit, wo wahrscheinlich an nichts mangelte. Und er wuchs heran als ein junger, starker Mann. Und im Herzen hat er aber immer gespürt oder Mitleid gehabt mit seinen hebräischen Verwandten und Leuten, die geknechtet wurden, die geschlagen wurden und die so hart arbeiten mussten. Und er hatte eine glänzende Zukunft vor sich, der Mose. Gut ausgebildet, viel Geld, gute Zieheltern. Und eines Tages ging aber der Gaul mit ihm durch. Er sah, wie ein Sklavenaufseher einen seiner Mithebräern schlug. Und er wurde so wild, so voller Wut, dass er herging und er schlug einfach diesen Aufseher tot. Und er wurde von einem Moment auf den anderen wurde er zum Mörder. Und von einem Moment auf den anderen war seine komplette Zukunft sowas von zerstört. Und er musste an diesem Tag fliehen. Er ging weit weg, wurde von diesem Tag an zum Schafhirten. Er war für 40 Jahre Schafhirte, hat Tag für Tag, Jahr für Jahr die Schafe gehütet und die von um die Berge, auf die Berge und so weiter herumgetrieben. Perspektive nicht vorhanden. Vision, Träume, Fehlanzeige. Ich denke, hat er gedacht, es geht vollends bis zum Ende so weiter. Aber Gott hat an diesem Punkt eingegriffen bei Moses und er hat gesagt, ich habe einen Rettungsplan und den möchte ich mit diesem Mose weiterverfolgen. In der Bibel können wir lesen, dass Gott aus dem brennenden Dornbusch zu Mose gesprochen hat. Er hat ihm gesagt, hey Mose, und da kommen wir zur nächsten Bibelstelle, ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und Mose verhüllte sein Gesicht, denn er hatte Angst davor, Gott anzuschauen. Gott stellt sich diesem Mose vor. Er sagt, hey Mose, ich bin Gott. Ich bin der Gott deiner Vorfahren. Abraham, Isaak, Jakob. Und ich bin auch dein Gott. Und an diesem Tag sagt Gott zu Moses, hey, ich möchte deine Perspektive verändern. Ich möchte deine Perspektive verändern und dich herausrufen aus deinem Alltagstrott. Hör auf, weiterhin als Schafhirte umherzugehen, sondern geh her und geh zu diesem Pharao und sag ihm, er soll mein Volk ziehen lassen. Mose war nicht sehr begeistert, er hat 1000 Ausreden gefunden. Ja, er kann nicht reden, andere können es viel besser als ich, die glauben mir gar nicht. Und Gott hat es aber erneuert und hat gesagt, Mose, ich habe gesehen, wie schlimm es meinem Volk geht, wie schwer die leiden, wie schwer die schuften müssen. Du bist der Mann, der losgeht. Und Mose ging zum Pharao, hat gesagt, hallo, ich bin Mose, ja, und mein Gott hat mir gesagt, lass doch mal dieses Volk ziehen. Der Pharao hat vielleicht beim ersten Mal einen Lachkrampf bekommen oder hat auch nur müde gelächelt, ich weiß es nicht, aber er war nicht so begeistert von der Idee. Mose hat es nochmal wiederholt und Pharao war aber nicht sehr begeistert und er hat gesagt, nee, die bleiben hier. Gott hat dann 9-mal diese Forderung wiederholt und 9-mal hat er dem Pharao eine Plage geschickt, um ihn umzustimmen. Und 9-mal hat der Pharao gesagt, ja, ihr dürft gehen. Und als wieder alles okay war, dann hat er sein Versprechen sofort zurückgezogen. Und Gott hat auch in der Zeit diesen Plan, was er Abraham vorher gegeben hat, 400 Jahre, ja, und ich werde dieses Volk herausführen, hat er weiterverfolgt. Und er hat zu Mose gesagt, der Herr sprach zu Mose, nun werde ich den Pharao und sein Volk noch ein letztes Mal strafen. Danach wird er euch von hier wegziehen lassen. Ja, er wird euch regelrecht fortjagen. An dieser Stelle passiert etwas sehr, sehr Krasses im Hinblick auf die Perspektive Ewigkeit, von der ja auch dieses Buch von Mike erzählt oder handelt. Gott geht hier Next Step mit seinem Rettungsplan, der sowohl damals für das Volk Israel wichtig war und notwendig und aber auch für uns super interessant und spannend ist. Gott sagt, das Blut an den Türpfosten eurer Häuser aber wird ein Zeichen sein, das euch schützt. Wenn ich das Blut sehe, will ich euch verschonen. Ich werde die Ägypter strafen, doch an euch wird das Unheil vorübergehen. Das ist die finale Sache, die Gott den Ägyptern vor Augen führt. Und er sagt zu seinen Israeliten, streicht eure Häuser ein mit Blut, eure Türen ein mit dem Blut von einem unfehlbaren Lamm, von einem gesunden Lamm. Und hier ist in der Bibel ein Punkt, der damals für das Volk Israel wichtig war, aber der schon für uns hindeutet auf das, was Jesus eigentlich mit diesem Rettungsplan weiterhin vorhat, nämlich nachher diese Menschwerdung Jesu und dieser Tod am Kreuz von Jesus. Und er sagt nicht zu dem Volk Israel, hey, zeig mir eure Pässe, zeig mir deinen israelischen Pass, dann ist alles gut. Oder seid mal nett vollends, ja, die paar Wochen, die ihr hier seid, verhaltet euch ordentlich, dann geben alle gemütlich raus. Sondern Gott sagt zu seinem Volk, nee, nur wer diesen Türrahmen mit Blut einpinselt, wird gerettet werden. Das Blut rettet. Und das Volk hat hier an dieser Stelle, wie übrigens zu jeder Zeit, die Wahl. Und hier sind wir beim Thema Segen oder Fluch. Dieses Volk, jede Familie konnte entscheiden, streiche ich meinen Türrahmen ein oder nicht. Gott hat nicht gesagt, das macht der Mose für euch alle. Er sagt, entscheidet euch. Wer mit will, wer raus will, streicht seine Tür, seinen Türrahmen ein. Segen oder Fluch. Und so lässt Gott uns immer wieder die Möglichkeit, uns dafür zu entscheiden oder eben dagegen. Und diese Worte Segen, Fluch, das hört sich irgendwie ziemlich fremd an für uns. Segen kommt eigentlich aus dem Lateinischen und heißt signare. Ja, und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin oft so, oder habe mich ertappt immer wieder, ja, wenn man so zu christlichen Geburtstagen geht oder Karten schreibt, dann schreibt man immer, ja, alles Gute zum Geburtstag und Gottes Segen. Das kommt immer so als abschließender Gruß noch dazu. Und ich frage mich manchmal, warum tun wir das eigentlich? Oder hier, nachher wird auch wieder ein Segen gesprochen. Gott segne dich, behüte dich, bewahre dich, was auch immer. Was heißt aber eigentlich segnen? Segnen heißt eigentlich mit einer Unterschrift, mit einer Signatur versehen. Die Sklaven früher wurden signiert. Ihnen wurde ein Stempel eingebrannt von dem jeweiligen Herrn. Du gehörst mir. Und nichts anderes sagt eigentlich Segen. Segnen heißt eigentlich so unter die Signatur, unter die Signatur Gottes zu stellen. Oder einfach gesagt, Segen heißt bei Gott zu sein und der Fluch heißt dieses von Gott getrennt zu sein. Und das Volk Israel konnte sich entscheiden und sie haben sich entschieden, heraus aus der Sklaverei zu ziehen. Und die Geschichte geht ja dann noch relativ weit. Ja, sie machten ein bisschen Umweg, weil sie eben immer wieder von Gott sich getrennt hatten. Sie waren 40 Jahre dann in der Wüste. Und in der Zeit nach diesem Auszug hat Gott ganz viele Gesetze gegeben, dem Mose. Und wir schauen mal in diesen Text rein, der ist jetzt etwas länger. Darum sollt ihr euch genau nach allen Geboten richten, die ich euch heute gebe. Liebt den Herrn, euren Gott. Folgt immer seinen Wegen und haltet ihm die Treue. Wenn ihr das tut, wird der Herr alle Völker Kanaans vertreiben und euch ihr Land geben. Ihr werdet es erobern, obwohl diese Völker größer und stärker sind als ihr. Das ganze Gebiet zwischen der Wüste im Süden und dem Libanongebirge im Norden, zwischen dem Mittelmeer im Westen und dem Euphrat im Osten wird euch gehören. Ihr werdet dort jeden Flecken Erde erobern, den ihr betretet. Niemand wird euch standhalten können. Überall wird der Herr die Menschen vor euch in Angst und Schrecken versetzen. Das hat er versprochen. Nun müsst ihr euch entscheiden. Wählt zwischen Segen und Fluch. Der Herr, euer Gott, wird euch segnen, wenn ihr auf seine Gebote achtet. Doch sein Fluch trifft euch, wenn ihr nicht darauf hört, sondern vom Weg abweicht, den ich euch heute zeige. Wenn ihr anderen Göttern nachlauft, die ihr bisher nicht einmal kanntet. Zu der Zeit gibt Gott dem Mose circa 600 verschiedene Gesetze an die Hand. Und er sagt ihm, hey Mose, damit ihr irgendwie über die Zeit kommt, braucht es Gesetze. Das sagt Gott zum einen und Gott sagt zum anderen, als Volk Israel seid ihr immer wieder versucht, selber diese Kluft zu schließen. Ihr versucht immer wieder aus eure eigenen Ideen, Vorstellungen, diesen Weg zu mir zu finden. Ihr nehmt nicht diese Beziehung an. Und deshalb gab er Mose einen anderen Plan. Er sagte, wenn ihr all diese Gesetze einhaltet, die ich euch gebe, angefangen bei den 10 Geboten und wie gesagt weiter mit 600 Gesetzen, dann könnt ihr euch diesen Weg selber verdienen. Und ich habe es mehrmals nachgelesen, ich konnte es irgendwie gar nicht so wirklich glauben. Das Volk Israel bekommt von Mose die Gesetze vorgelesen. Und was machen die? Sie sagen, ja Mann, 600 Gesetze, wie geil. Wir wollen genau die 600 Gesetze einhalten. Und es steht da mehrmals wirklich so in der Bibel. Sie sagen nicht irgendwie, oh, geht es vielleicht auch mit 200 oder 100? Nee, sie sagen, ja Gott, 600, wir machen alles, was du uns sagst. Wir wollen uns diesen Weg verdienen, weil wir sind eigentlich nicht so übel. Wir werden dir nachfolgen. Wir werden uns für diesen Segen entscheiden. Und damals in der Zeit war das wirklich so an Bedingungen geknüpft. Gott macht einen Bund mit seinem Volk. den mosaischen Bund. Und er sagt zu diesem Volk, dieser Weg ist an Bedingungen geknüpft. Ihr haltet die Gesetze und dann habt ihr Gemeinschaft mit mir. Man kann sich darüber lang streiten und diskutieren, warum Gott eigentlich überhaupt 600 Gesetze verliest. Ja, er war ja nicht doof, er wusste ja, wie sein Volk reagiert. Er weiß ja, dass kein Mensch fähig ist, 600 Regeln und Gesetze einzuhalten. Und trotzdem gibt Gott diese Gesetze. Und in der Bibel steht ein Vers, den ich jetzt mal kurz vorwegnehme, der sagt in Galater 3, bis dahin hatte das Gesetz für uns die Aufgabe eines strengen Erziehers. Seit Christus aber finden wir durch den Glauben die Anerkennung Gottes und sind dem Gesetz, diesem strengen Erzieher, nicht mehr unterstellt. Ich glaube, Gott hat seinem Volk auch diese Gesetze gegeben, um ihnen vor Augen zu führen und auch uns vor Augen zu führen, was es eigentlich heißt, diesen Weg zu Gott zu finden. Dass es eigentlich für uns menschlich völlig ausgeschlossen ist, durch gute Taten diesen Weg zu Gott wieder eben zu machen. Diese Zielverfehlung, diese Beziehung, die zerbrochen war, die können wir nicht selber wieder aufbauen. Und das Volk Israel, man kann das nachlesen im Alten Testament, sie hatte immer wieder gute Zeiten. Genau diese Zeiten, wo sie gesagt haben, ja Gott, wir machen alles, was du willst. Wir vertrauen dir, wir haben keine anderen Götter, wir vertrauen dir. Zwei Sätze weiter heißt es dann, ja, der König war gestorben, das Volk Israel hat irgendwie einen coolen anderen Gott gefunden und dann haben sie sich den ins Wohnzimmer gestellt. Und dann haben sie damit diesen Fluch, wie es die Bibel gesagt, dieses Getrenntsein von Gott gewählt. Und irgendwann ging es ihnen dann so dreckig, ja, sie haben gemerkt, dass es ohne Gott doch auch nicht so ist, so das wirklich wahre Gute ist. Und sie kamen wieder zu Gott und haben gesagt, hey Gott, was können wir tun? Und Gott hat gesagt, ich gebe euch nochmal eine Chance. Ich werde euch nochmal eine Chance geben. Und so geht es immer wieder hin und her. Und das Volk Israel hat immer wieder versucht, einen eigenen Weg zu Gott zu finden. Und ich glaube, deshalb habe ich es auch so ausführlich gemacht mit diesem Alten Testament, mit den Versen. Gott ist ein Gott, ein gerechter Gott und ein liebender Gott. Und er sagt im ersten Gebot, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Und ich glaube, das ist Gott so, so absolut wichtig, dieses erste Gebot, dass es sagt, hey, ich bin ein Gott, der die ganze Aufmerksamkeit will. Ich möchte nicht, dass ihr 295 Gesetze einhaltet und die restlichen nicht. Und ich bin kein Gott, dem ihr mit halbem Herzen nachfolgt. Und deshalb gibt es diesen Graben nach wie vor, weil wir Menschen immer wieder feststellen, nicht mal die 10 Gebote, ja, funktioniert, dass wir die tadellos einhalten. Und Gott mit seiner Heiligkeit ist so weit von uns menschlichen Herzen entfernt, dass es unmöglich ist, dorthin zu gelangen. Und wenn wir mal selber unser Leben anschauen, ja, das sind diese Gedanken, die manchmal so gar nicht 10 Gebote-like sind, die in diesem Graben liegen. Und es sind viele unserer Taten und Gefühle, die wir haben, die wir für Menschen haben, die wir für unsere Chefs haben, die wir für unsere Mitarbeiter haben, die gar nicht so zu einem heiligen Leben mit Gott passen. Und dann sind es vielleicht Streitigkeiten in der Familie, Probleme, Hass, Streit, die uns genauso von diesem liebenden Gott trennen. Und dann ist es Streit und Hass allgemein. Wenn wir in unsere Welt schauen, ja, dann brauchen wir dazu eigentlich nicht weiter was dazu sagen. Der Streit und der Hass, der regiert viele Teile unseres Lebens. Es sind Punkte, die uns von Gott trennen. Und es sind letzten Endes auch immer wieder unsere Worte, die andere Menschen verletzen, Worte, die uns selber verletzen. Und wenn wir uns Gedanken machen mit der Perspektive Ewigkeit, Segen oder Fluch, dann haben auch wir die Möglichkeit zu wählen. Dann sagt Gott auch zu uns, du hast die Wahl zwischen Segen und Fluch. Und manchmal sind wir Menschen so unterwegs, dass wir denken, naja, so ganz mies bin ich eigentlich nicht. Ich habe versucht mal die 10 Gebote einzuhalten. Ja, ich habe noch niemanden gekillt. Ich bin auch manchmal zu meiner Frau, zu meinen Kindern, bin ich auch manchmal ganz nett. Ja, passt schon. Und eigentlich bin ich gar nicht so schlecht. Und wir denken oder machen das auch oft, dass wir uns so einen Weg zu Gott selber bauen. Wir denken, hey, Gott kann mich doch eigentlich gar nicht so schlecht finden. Ja, ich habe doch, immer wieder komme ich zu diesem Gott zurück. Manchmal gehe ich sogar sonntags in Gottesdienst. Ich fluche auch nicht so oft. Ja, aber so manchmal brauche ich halt schon meine Freiheiten. Und wir denken, damit wäre diese Kluft überwunden. Wir denken genauso wie das Volk Israel. Ja Gott, 600 Gesetze, kein Problem. Es kann eigentlich nichts schief gehen. Und ich glaube, wir Menschen sind manchmal wirklich so und denken, das genügt. Ja, dieser Weg zwischen Mensch und Gott ist damit frei. Ich kann mir das verdienen. Wenn ich mich irgendwie ordentlich verhalte, dann passt es schon. Und ich glaube, wir sind unterwegs manchmal genau so und denken, so ein Hölzchen kann diesen Weg überbrücken oder diese Kluft überbrücken. Und wir denken, ja, diesen Jesus, ja, das ist mir jetzt schon etwas zu hart, ich schaffe das schon alleine. Ja, und gehen auch über diesen Weg und merken aber immer wieder, shit, dieses Holz ist zu dünn, es funktioniert nicht. Und wir denken manchmal, wir können uns diesen Segen verdienen. In der Bibel, oder die Bibel ist aber an der Stelle ganz, ganz klar. Die Bibel sagt, ich bin der Weg, also Jesus antwortete, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Und so wie damals das Volk Israel die Türrahmen eingepinselt hat mit diesem Blut von diesem Lamm und das der einzige Weg zu dieser Rettung war damals, zum Auszug, so gibt es auch über diese Kluft nur einen einzigen Weg und da lässt die Bibel keine Kompromisse. Da gibt es keinen halben Weg und es gibt keinen Weg, den wir uns erarbeiten können. Denn Gott hat die Welt, die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Und so wie dieser Rettungsplan mit Abraham begonnen hatte, so hat er für uns eine Erfüllung in dem, was Jesus für uns getan hat. Indem, dass Jesus auf diese Welt kam und sich mit seinem Blut an dieses Kreuz, an dieses Fluchholz nageln hat lassen und diesen Weg damit frei macht. Und das ist, so sagt die Bibel, der einzige Weg für uns Menschen. Und wir können uns entscheiden zwischen Segen und Fluch. Wir können uns entscheiden und Gott sagt nicht, ich prügel euch alle über diesen Weg drüber. Und er sagt auch nicht, ich trage euch drüber, sondern er sagt und er möchte von uns eine Entscheidung. Und wenn wir uns entscheiden zu akzeptieren, dass Jesus für uns, für mich, für dich gestorben ist und dieser Tod am Kreuz, dieser Weg darstellt, dann dürfen wir über diesen Weg gehen. Und wir sind von Gott ermutigt, über diesen Weg zu gehen, weil das Kreuz, dieser Rettungsplan hat für uns damit die Erfüllung. Nicht Abraham, nicht das Volk Israel, sondern du ganz persönlich stehst vor dieser Wahl und dieser Entscheidung zwischen Segen und Fluch. Perspektive Ewigkeit. Wo möchte ich diese Ewigkeit verbringen? Wo ist für mich dieser Blick ins Fernrohr? Ist es dieses Signare, dass ich mich unter diesen Segen, unter das Zeichen Gottes und Jesu stelle? Oder dass ich sage, nee, ich möchte lieber mein Ding machen. Wir haben die Wahl zwischen Segen und Fluch und wir dürfen über diesen Weg gehen. Und dieser Weg ist bereitet für uns. Applaus Dieser Weg ist vorbereitet für uns, wir müssen ihn nur noch annehmen und einschlagen. Und so wird für mich jetzt ganz persönlich dieses Thema Perspektive Ewigkeit wirklich greifbar. Wenn wir uns beschäftigen, was eigentlich im Alten Testament, weit im Alten Testament beginnt, mit Abraham, im Volk Israel, weitergeht bis hin zu uns, zu unserem Alltag. Und ich möchte dich ganz persönlich einladen, triff eine Entscheidung zwischen bei Jesus zu sein oder eben nicht dabei zu sein. Und Jesus lädt dich ganz persönlich ein, über dieses Fluchholz zu gehen und diesen Weg, diese Perspektive Ewigkeit anzunehmen. Und Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass in der Bibel so geniale Dinge drinstehen, dass du einen Rettungsplan für uns vorbereitet hast, der noch weitergehen wird in Perspektive Ewigkeit, wo du irgendwann wieder die ganze Welt in deine Richtung ziehst. Und ich danke dir, dass wir die Möglichkeit haben, gesegnet sein und signiert sein von dir. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du diesen Weg am Kreuz für uns vorbereitet hast. Dass diese tiefe Kluft zwischen Menschen und Gott, dass die überwunden ist und dass es einen Weg in Beziehung gibt und dieses Ziel nicht verfehlt werden muss. Vielen herzlichen Dank und du bist ein großer Gott und ein Gott der Liebe und der Herrlichkeit. In Jesu Namen, Amen.
ICF Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.